Soziopod Lernen, Lernen, Lernen mit Herrn Breitenbach und Gästen. Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Ausgabe von Lernen, Lernen, Lernen und zwar eine besondere Ausgabe. Ihr habt euch ja vielleicht schon gewundert, warum unter diesem Label nichts mehr publiziert wurde in den letzten Monaten. Das lag einfach an dem jeweiligen Zeitkontingent und an der jeweiligen Priorisierung. Jetzt hat die Corona-Krise voll uns im Griff und das hat auch dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, was kann ich persönlich vielleicht in dieser Zeit mit beitragen? Und da ist die Idee entstanden, dass momentan ein akuter Bedarf besteht, über Themen wie digitale Bildung, Fernlehre, Remote Schooling, Homeschooling etc. zu sprechen, weil viele, ganz viele Fragen in den Köpfen rumschweben haben. Und deswegen das Angebot hier, was ich bieten möchte, ein kleines bescheidenes Angebot. Ich möchte regelmäßiger jetzt in den Krisenzeiten Gäste einladen, Expertinnen und Experten einladen, die vielleicht eure drängendsten Fragen beantworten können. Und eure Fragen könnt ihr stellen an team@soziopod.de. Die Fragen werde ich sammeln, werde entsprechend auch nochmal nach neuen Expertinnen und Experten suchen und versuche dann relativ regelmäßig in hoher Taktung neue Episoden zu produzieren. Wenn keine Fragen kommen, dann würde ich aber auch sagen, muss ich das nicht künstlich die Taktung hochhalten, dann möchte ich aber dieses Format trotzdem weiterführen und da werde ich dann in aller Ruhe jetzt wieder auf die Suche gehen nach spannenden Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die sich mit mir über die Themen Lernen der Zukunft unterhalten wollen, vielleicht neue Initiativen vorstellen, spannende Projekte präsentieren wollen und einfach neue Perspektiven auf das weite Feld der Bildung einbringen möchten. Und in dieser Sonderausgabe beginnen wir mit einem alten Bekannten aus Lernen, 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 dem Dejan Mihailovic. Und er ist Lehrer in Freiburg und ich habe mit ihm dieses Gespräch aufgezeichnet. Die Qualität ist leider nicht so 100% top. Das ist halt eben der aktuellen Tatsache geschuldet, dass Videokonferenzen und so weiter noch nicht High Quality daherkommen wie so eine Podcast-Aufnahme hier. Trotzdem wünsche ich euch spannende Anregungen und hoffentlich die ein oder andere Antwort auf eure Fragen.
Guten Morgen oder guten Tag.
Genau, je nach Uhrzeit, wann man guckt und wann man aufgestanden ist im Homeoffice. Genau. Dejan, du bist ja, warst ja schon vor Corona sehr umtriebig in dem ganzen Bereich. Du bist Lehrer an der Realschule. All das können Hörerinnen und Hörer ja nochmal nachhören in der damaligen Episode mit dir, wo wir ganz allgemein zu dem Thema zeitgemäße Bildung gesprochen haben. Aber heute wollen wir so ein bisschen auf das Akute eingehen, da wo der Schuh vielleicht ganz konkret drückt, weil jetzt ganz viele Schulen in Deutschland, in Europa, ganz auf der ganzen Welt plötzlich vor der Herausforderung stehen. Präsenzzeiten sind abgeschafft, verboten, untersagt. Und gleichzeitig haben wir immer noch den Bildungsauftrag. Wir müssen Schülerinnen und Schüler mit Bildung versorgen, sie fit machen. Und da vielleicht als Einstiegsfrage bei dir, wie ist bei dir der ganz aktuelle persönliche Stand? Wie gehst du gerade damit um? Was steht bei dir so an?
Ich habe ja die Doppelrolle, einmal als Vater und einmal als Lehrer. Als Vater ist es so, dass ich zwei Kinder habe von vier, die in der Weile von der Schule sind. Und bei denen das in den erst letzten beiden Wochen sich so langsam eingependelt hat, über welche Kanäle die Aufgaben einfließen, bis wann Aufgaben erledigt sein sollen und auch mit der Einteilung von Aufgaben. Das heißt, ich versuche das zu unterstützen und zu betreuen, auch technisch, weil eben am Anfang war es so, dass zum Beispiel etwas über eine Webseite, die gebastelt wurde, schnell mal Aufgaben verteilt wurden. Einer hat in dem Fall so einen Link geschickt über den Cloud, hat so einen Ordner freigegeben, der andere hat es dann via Mail gemacht, manche haben es in der Post geschickt und das dann so zusammenzuführen und dass es überschaubar ist, was man wann machen muss, das war gar nicht so einfach. Jetzt gibt es mittlerweile Moodle, so eine Plattform, die von Land aus aufgesetzt wurde für ganz viele Schulen, damit einfach so eine Grundkommunikation gewährleistet werden kann. Und es hat jetzt alles jetzt doch stark vereinfacht. Das heißt, die haben jetzt ihre Zugänge, können sich einloggen und können auf die Aufgaben zugreifen. Als Lehrer ist das so, dass wir es, also ähnlich, wir haben da jetzt noch nicht Moodle, wir haben eine andere Plattform, und zwar haben wir so eine Beteiligungsplattform, die sich Aula nennt, die eigentlich dafür gedacht war, dass Schülerinnen und Schüler ihre Ideen einbringen, wie sie Schule besser gestalten können und wollen. Und diese Plattform wird gerade ein bisschen missbraucht von uns, für die Kommunikation. Das heißt, in die Klassenräume, die vorher schon angelegt waren für Ideen, die nutzen wir jetzt gerade, um Aufgaben zu kommunizieren. Das heißt, wir stellen da jetzt eine Aufgabe bereit für eine Klasse im Kurs, und dann öffnen wir wiederum über diese diesen Kanal Aula, öffnen andere Kanäle. Also zum Beispiel verlinke ich dann jetzt vielleicht so ein Etherpad, also so ein Web-Editor, wo dann alle drauf zugreifen können, ihre Fragen da reinstellen können, Links reinposten können. Das heißt, wir kommunizieren dann zum Teil über solche Etherpads, wir kommunizieren zum Teil über Videokonferenzen oder manchmal auch über ein Telefonat. Mhm.
Was beobachtest du, wo drückt es momentan dann tatsächlich am meisten, auch wenn du jetzt sozusagen direkt aus deinem persönlichen Umfeld gehst, also du bist ja auch stark vernetzt mit ganz vielen Lehrerinnen, Lehrern, Dozentinnen, Dozenten etc. Was denkst du, ist gerade so das Hauptproblem, und gibt es da vielleicht schon den einen oder anderen Tipp, den du hättest?
Also ich glaube, ein Hauptproblem besteht darin, dass jetzt, du hast ja vorhin so ein bisschen beschrieben, dass jetzt den Leuten klar ist, etwas muss sich ändern. Etwas muss sich grundlegend ändern. Und es wird auch relativ jetzt schonungslos offengelegt, wo Defizite da sind. Ob es jetzt in der Infrastruktur ist, ob es jetzt im Lernsettings, das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach jemand war, der sehr viel Anweisungen gegeben hat und sehr viel kontrolliert hat und dementsprechend auch dann kleinschrittig dann Dinge für mich dann, wie ich sie geplant habe, durchgeführt habe, habe ich große Schwierigkeiten, das jetzt aufrechtzuerhalten, weil es einfach nicht möglich ist, beziehungsweise die Leute auch nicht gebunden sind und die Strukturen dafür nicht vorhanden sind. Andersherum, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand war, der vorher schon sehr offen und projektartig gearbeitet oder mit Projekten gearbeitet hat, dem fällt es vielleicht jetzt ein bisschen leichter, so eine Art Lernsetting aufrechtzuerhalten, was vorher schon da war. Und ich glaube, so eine große Schwierigkeit liegt jetzt darin, dass jetzt zum einen jetzt viele Kolleginnen und Kollegen sich mit dem Digitalen auseinandersetzen müssen und jetzt dieses Hin- und Hergerissensein zwischen diesen eigenen Ansprüchen, Anforderungen von außen, vielleicht auch diese verschiedenen Ebenen. Das heißt, es gibt natürlich dann wieder Erwartungshaltung seitens der Eltern, seitens der Schülerschaft, seitens der Politik, seitens der Schulleitung oder Ministerien. Das heißt, es wird an mich relativ viel herangetragen, was wie funktionieren soll. Gleichzeitig hat man die Perspektive natürlich auch, dass man sagt, okay, die Lernenden, wie geht's eigentlich denen? Welche Voraussetzungen sind da? Es ist zum Teil sehr wenig bekannt. Also ich weiß jetzt eben nicht, welche technischen Voraussetzungen da sind, welche sozialen Voraussetzungen da sind, ob jetzt in dem Fall ein Kind mit vielen Geschwistern sich einen Raum teilen muss und ein Gerät zur Verfügung hat, oder in dem Fall, ob jetzt beide Eltern zu Hause sitzen und unterstützen können. All das weiß ich zum Beispiel nicht. Und in diesem sehr viel verschiedenen Parametern, die so unbekannt sind, da eine richtige Lösung zu entwickeln, das ist ziemlich schwierig, weil natürlich auch gleichzeitig auch jetzt sehr viele Stimmen laut werden, auch wie es richtig gehen soll, was man auf jeden Fall beachten sollte, ob jetzt Datenschutz, ob jetzt das auch zeitgemäße Bildung ist oder wie man es richtig anpacken sollte. Es ist einfach viel, was jetzt gelesen und gehört werden muss, und ich glaube, dass da einfach an vieler Stelle Überforderung da ist. Mhm.
Vielleicht ist tatsächlich so diese erste Spezialepisode auch der Anlass, um mal grundsätzlich so die Problemfelder so ein bisschen offen zu machen, und vielleicht auch gleichzeitig der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr sozusagen zu den angesprochenen Problemen, die wir heute mal aufmachen, was zu sagen habt, eine schöne Lösung findet, wie auch immer, Anlaufstellen, gerne an uns schreiben, team@soziopod.de, da könnt ihr sowohl Fragen schreiben wie Tipps geben und so weiter. Wir bündeln das und werden das, glaube ich, auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich so ein bisschen fortsetzen. Fangen wir mal an, so ein bisschen das, was ich auch aus meiner Warte natürlich als Vater und so weiter, als Eltern mitbekomme, ist ja tatsächlich, oder erstmal so gefragt, du hast ja gesagt, man weiß sehr wenig darüber, wie die Schülerinnen und Schüler das eigentlich annehmen können. Das heißt, es gibt im Moment keine Rückkanäle zu den Lehrerinnen und Lehrern? Also gibt es noch Kommunikation, gibt es noch Betreuung virtuell, also über dieses reine Stoffausliefern hinaus? Gibt es da noch Betreuung, wenn man so will?
So wie ich das erfahre und mitbekomme aus verschiedenen Bereichen und von verschiedenen Leuten, ist es schon, dass es das gibt. Und das ist auch, also ich erlebe viele positive Beispiele, auch jetzt bei meinen Kindern, dass wirklich auch angerufen wurde, auch gefragt wurde, ob sie Hilfe brauchen. Oder das heißt, und das bei meinem Kollegium haben wir zum Beispiel vereinbart, dass wir zweimal die Woche, mittwochs und freitags, treffen wir uns zu einer offenen, unverbindlichen Konferenz, wo wir uns dann im Austauschen und sagen, so welche Erfahrungen haben wir gemacht, welche Informationen haben wir vielleicht bekommen, auch von manchen Schülerinnen und Schülern, dass wir einfach wissen, so was im Background, was man dann vielleicht wissen sollte, wie man das angehen kann erfolgreich oder wo es vielleicht hakt. Das heißt, wir tauschen uns sehr viel aus und bei uns ist zum Beispiel schon auch der Schwerpunkt liegt tatsächlich darin, eher unterstützend da zu sein. Und ich glaube, dass an vielen anderen Schulen das auch so der Fall ist. Und ich glaube, dass man so langsam mal verstanden hat, dass man eigentlich nicht mit dem regulären Unterricht so fortsetzen kann, wie er bisher gelaufen ist, sondern dass man eher vielleicht auch die Krise als Krise auch mal annimmt und auch versteht, eigentlich ist eine Sondersituation. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, die Kernfrage, wie kann ich Unterricht fortsetzen und vielleicht meinen Bildungsauftrag erfüllen, sondern wie kann ich einfach dem Menschen jetzt gerade helfen, der sich in einer sehr besonderen Situation befindet, und zwar in einer sehr besonderen Situation auch weltweit. Das heißt, wir erleben gerade hier Geschichte und ich glaube, diese Einordnung, ich glaube, die kommt immer mehr und mehr und ich glaube, da verstehen auch die Lehrerinnen und Lehrer sehr gut darauf einzugehen, weil sie sich auch da über Expertisen verfügen und wissen, an welcher Stelle was notwendig ist. Mhm.
Wir hatten, glaube ich, in unserer damaligen Episode tatsächlich auch das Thema Austausch unter den Lehrern, unter den Lehrkörper thematisiert, wo wir dann auch festgestellt, dass es eigentlich mangelhaft ist. Jetzt sozusagen die Chance gegeben, dass sich vielleicht Kolleginnen und Kollegen stärker miteinander austauschen, weil das wäre ja schon mal die allererste Empfehlung zu sagen, liebe Leute an Schulen, tauscht euch untereinander aus, um zum Beispiel sowas rauszufinden, ist die Stoffmenge, die wir pro Woche rausgeben. Also um so ein einheitliches Wochenkonzept, das wäre sozusagen ja das Ideal, was man erarbeiten könnte, aber generell, um vielleicht sich gegenseitig zu unterstützen, Tipps zu geben. Beobachtest du da eine stärkere Aktivität?
Also jetzt, das ist, ich möchte es ein bisschen einschätzen aus dem Bereich der Schulentwicklung oder Schulentwicklungsprozessen. Bei uns ist es schon so gewesen, also die Frage war, als wir jetzt die Aula genutzt haben, stand die Frage im Raum, sollen wir auch zu Moodle wechseln oder sollen wir was anderes nutzen, sollen wir irgendwas einkaufen oder sollen wir dann fortfahren, dass jeder über Mail oder wie auch immer kommuniziert. Und dann war auf jeden Fall bei so einem Treffen die Rückmeldung von mehreren Kolleginnen und Kollegen, dass mir gesagt wurde, wenn es über Aula kommuniziert wird, dann ist eine Transparenz auch da für alle, wie viele Aufgaben welchem Fach eigentlich jetzt anstehen. Und dann kann man dementsprechend auch darauf Rücksicht nehmen, was vorher zum Beispiel so tatsächlich nicht stattgefunden hat. Wir sprechen natürlich dann schon ab, wann Arbeiten geschrieben werden, aber so, was jetzt gerade wo läuft, diese Einblicke hatte ich einfach so nicht. Und die habe ich jetzt aber. Und kann dementsprechend mich an einer gewissen Stelle vielleicht auch mal zurücknehmen. Das heißt, das hat da schon funktioniert. Ich habe aber vor kurzem einen Tweet abgesetzt, den ich an der Stelle gerne aufgreifen möchte. Und zwar habe ich gesagt, an der Stelle, wo flache Hierarchien da waren und wo Teamwork schon vorher gefestigt war und etabliert war, da funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass es aufgrund dessen, dass man sich aus Notwendigkeit heraus sich jetzt eigentlich austauschen sollte und es auch sogar Sinn machen würde, dass da jetzt Menschen auf einmal dann sich vernetzen und ein Teamwork daraus entsteht. Das glaube ich nicht. Ich könnte mir aber gut, also jetzt innerhalb einer Schule in Bezug auf so einen Schulentwicklungsprozess, das glaube ich tatsächlich nicht, dass jetzt über rein über das Digitale, über die aktuelle Situation irgendwie initiiert werden wird. Was ich aber vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel jetzt Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aktiv werden und sich austauschen wollen und vernetzen wollen über die Schulgrenzen hinaus, dass die jetzt im Netz einfach auf Menschen treffen werden, vielleicht auch lokal, regional, wo sie sagen, okay, wenn das mal wieder zurückgehen sollte und wir wieder rausgehen und uns vernetzen dürfen, auch physisch vor Ort, dass man sich dann vielleicht auf ein Bierchen oder einen Kaffee trifft und da weiterhin austauscht. Mhm.
Nichtsdestotrotz sollte man an der Stelle, glaube ich, nochmal erwähnen, dass unabhängig von Corona und Fernlehre so ein kollegialer Austausch auch über Stoffpensum oder ich sag mal alles, was im Bereich ineinandergreifendes, vernetztes Lernen. Auch das ist ja etwas, was wir jetzt spätestens mit der Corona-Krise hoffentlich selber mitkriegen als Bürgerinnen und Bürger, dass vernetztes Denken angesagt ist, dass die Dinge zusammenhängen, dass Mathematik plötzlich zusammenhängt mit Biologie und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, wenn man Bildung in Zukunft anders aufstellen möchte, dass man eben dieses vernetzte Denken fördert. Und dazu muss es halt Kollaboration geben und interdisziplinäres Handeln. letztendlich. Also hoffentlich da der Aufruf, auch unabhängig davon, jetzt konkret Probleme zu lösen, tauscht euch miteinander aus und stimmt euch ab. Es kommt den Schülern definitiv zugute.
Also vielleicht nochmal ein Gedanke an der Stelle, weil ich gebe dir völlig recht. Wir haben zum Beispiel in diesen Konferenzen noch angefangen, über Dinge zu sprechen, wo vorher einfach nicht so der Raum dafür da war. Das heißt, will ich auch über Didaktik, ja, oder auch Pädagogik in dem Rahmen, weil einfach normalerweise hast du so Fortbildungen oder so einen pädagogischen Tag, wo es mal aufgegriffen wird. Aber ich hatte immer das Gefühl bisher, dass es dann so aus dem Kontext heraus einfach das Thema gesetzt wird und wir sprechen dann darüber. Aber jetzt wird es ganz konkret besprochen in dem Setting, in den aktuellen Fragestellungen und in aktuellen Situationen. Ich habe das Gefühl, dass es ein viel ehrlicheres, durchdringenderes Diskutieren, Austauschen ist als davor. Und das Spannende ist eben, die Chance, die ich jetzt gerade darin sehe, und deswegen möchte ich alle ermuntern, die ansatzweise im Bereich zeitgemäße Bildung oder Bildung im digitalen Wandel, wie auch immer man es nennen mag, Skills, Expertise verfügen, diese jetzt einfließen zu lassen, weil jetzt durch diese neuen digitalen Räume und diese transformierten Räume auf einmal jetzt Möglichkeiten da sind, die Lehrerinnen und Lehrer, die vorher nicht da waren, erkennen, aber eventuell auch manchmal so eine Gefahr mit dabei ist, die man jetzt vielleicht auch vorher schon ausmerzen kann. Als Beispiel, ich weiß noch, wie mit einem Gespräch ein Kollege gesagt hat, ja, jetzt können wir denn das und das kontrollieren? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, theoretisch könntest du jetzt mit digitalen Settings das noch besser will, als sogar kontrollieren als zuvor. Aber die Frage ist halt, ob das das ist, was du eigentlich jetzt wirklich möchtest, beziehungsweise ob das das Richtige ist, was eigentlich braucht. Und da haben wir über Lernen gesprochen und über verschiedene Lernprozesse, die einfach jetzt anders ablaufen können, wie man anders abbilden kann und Notwendigkeit von anderen Lernprozessen. Und dann sind wir auf eine Schiene gekommen, auf die wir zuvor nie gekommen wären. Einfach aufgrund dessen, weil die einfach dieses Setting, allein schon der Raum, einfach sich gerade völlig erweitert und transformiert.
Stichwort Kontrolle, das wäre auch so ein Punkt oder so eine Frage. Kontrolle kann man ja eher als, sag ich mal, rigide empfinden oder als was Negatives. In dem Fall fände ich es aber natürlich spannend im Blickpunkt auf das Thema Zugänglichkeit der Lerninhalte und der Fernlehre. Wäre es ja zumindest schon wünschenswert, ein Feedback von Schülerinnen und Schülern zu bekommen oder von den Eltern jeweils, wie wird es angenommen, wo gibt es technische Probleme, kommt man mit dem Tempo, ist die Arbeitslast zu hoch und so weiter. Also grundsätzlich ein Feedback über den Lernprozess und natürlich in die Zukunft blickend ist genau das ja in Anführungszeichen die Kontrolle, die sinnvoll ist im Bildungsbereich, nämlich Feedbackprozesse in Gang zu setzen, um zu gucken, wo stehe ich, wo brauchst du Unterstützung und so weiter. Wie beobachtest du das gerade und gibt es da Ansätze, Lösungen, die einem weiterhelfen an dem Punkt?
Also es gibt Ansätze und Lösungen und zwar ist der Ansatz, also muss oder ich würde sagen muss, doch ich würde es muss stehen lassen. Es muss ein Ansatz sein, dass eigentlich auch so Peer-to-Peer-Feedback etabliert wird. Das heißt, dass ich da gar nicht bei jedem Einzelnen irgendwie was rückmelden muss, sondern auch dann, dass Schülerinnen und Schüler selber sich gegenseitig irgendwie Feedback geben, weil die können relativ gut einschätzen, wann was funktioniert, was nicht funktioniert. Man sieht es auch dann ganz häufig bei Referaten, wenn dann jemand ein Referat gehalten hat. Die Rückmeldungen sind sehr konkret, sehr präzise und die wissen ganz genau, was man hätte besser machen können. Witzigerweise gelingt es manchmal der Transfer nicht, dass man dann das wiederum für sich nutzt und es dann selber irgendwie besser macht. Aber dafür ist dann die Lehrerin dann da. Ich glaube, dass das so ein Ansatz sein muss und wiederum Befähigung zum Selbst, also Lernen. Das heißt, wenn ich jetzt die Situation so hätte, dass die Schülerinnen und Schüler oder Studierende, ist im Prinzip ja egal, dass die eigentlich befähigt worden wären, selbstständig sich Sachen zu erarbeiten, in Projekten gemeinsam, kollaborativ mit anderen sich auszutauschen, dadurch eine Vertiefung, Durchdringung des Lerngegenstandes zu erreichen, dann wäre ich jetzt auf einer sehr entspannteren, in einer sehr entspannteren Lage. Bin ich aber nicht, weil das einfach nicht stattgefunden hat bisher. Und wenn man sagt, ich will langfristig sowas haben, jetzt geht es auch gar nicht darum, dass ich sage, was habe ich jetzt auf akut, sondern einfach will ich auch, was kann ich denn für Lehren aus der ganzen Sache ziehen, dann müsste das eine Lehre sein, die man daraus ziehen müsste, dass man genau diese Settings einfach morgen mehr ermöglicht oder zumindest begünstigt.
Absolut. Und natürlich auch, man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben jetzt mal mindestens bis 20. April diesen Zustand. Also können wir davon schon mal ausgehen. Aber das heißt dann nicht, dass ab 20. April alles wieder hochgefahren wird. Und das heißt schon gar nicht, dass wenn wieder hochgefahren wird, dass wir im Laufe des nächsten Jahres nicht immer wieder runterfahren müssen. Also das heißt, wir sollten dann tatsächlich, wie du sagst, die Zeiten nutzen, wo man wieder zusammenkommt, um genau das zu thematisieren, auch mit den Schülern vielleicht eher zu trainieren, als dann versuchen, krampfhaft wieder Stoff nachzuholen in den Präsenzunterrichtszeiten, sondern eher versuchen, jetzt auch noch in der Zeit solche Konzepte zu entwickeln, die langfristig wirken und langfristig auch in dem Sinne, so eine Pandemie wird uns immer wieder mal treffen, mehr als je zuvor. Man hat mal gesagt, so alle 100 Jahre erwischt uns sowas, so spanische Grippe das letzte Mal. Allerdings ist unsere Mobilität auch in den letzten Jahren exponentiell angestiegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ebenso angestiegen, dass solche großen Pandemien in Zukunft immer mal wieder auftreten und immer mal wieder man darunter zu leiden hat. Plus natürlich die Sache, es ist ja generell so oder so, auch in Zeiten des Klimawandels, vielleicht nicht unbedingt im direkten schulischen Bereich eine Anforderung der Zukunft, aber natürlich Schule sollte Menschen vorbereiten, dann auch im Arbeitsleben stärker Remote-Erfahrungen, digitale Tools nutzen zu können. Also das heißt, so oder so ist es ein Kompetenzfeld, was jetzt eben zwar kurzfristig immens angetriggert wurde, aber auf Dauer einfach bestehen bleiben wird. Also von daher dranbleiben auf jeden Fall, würde ich sagen.
Also das heißt, Gedanken machen eben, wie kann ich zum Beispiel jetzt im Schulischen, also wenn es morgen die Schule wieder öffnen sollte, wie kann ich Aufgabenstellung formulieren? Und welches Lernsetting kann ich wählen, dass zum Beispiel zeit- und ortsunabhängiges Lernen fortgesetzt werden kann, was stattfinden kann. Und da kann man jetzt zum Beispiel jetzt die nächsten Monate, die nächsten Woche nutzen, um genau da zu schauen, was gibt es denn da schon, welche Konzepte werden da im Netz diskutiert, welche Expertise ist da, wo kann man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, die es schon vielleicht schon länger praktizieren. Das wäre so eine Aufgabenstellung, vielleicht so eine Sache, die man sich vornehmen könnte für die nächsten Wochen.
Ja, und vielleicht dann der Tipp an Hochschulen im pädagogischen Bereich und aber auch an Schulleitungen und so weiter. Jetzt dann vielleicht, wenn es wieder hochgefahren wird, die Zeit auch nochmal nutzen für Feedbackgespräche, auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also nachzufragen, wer hatte denn Probleme damit und was fehlt dir und so weiter, damit man dann auch nicht nur die Smartboards in die Klassenzimmer bringt, sondern generell auch darüber nachbringt, wie man vielleicht im Heimbereich einen besseren Zugang, eine bessere Teilhabe entsprechend schafft. Und das kann man ja erst dann, wenn man so einen Ist-Zustand erstmal erfasst und untersucht hat. Also das ist, glaube ich, auch mal ein schöner Anlass, um jetzt Forschung und Studien in dieser Richtung zu machen. Weil gerade.
Wobei, da gibt es ja schon einige Daten, die an Erfassung, die, also man hat da schon einiges, glaube ich, zusammengetragen. Ob jetzt da bei der, ich weiß nicht, ob es bei der Gym-Studie oder jetzt von der Bitkom gibt es verschiedene immer wieder so Umfragen und Studien, wo solche Sachen erfasst werden. Im Prinzip geht es eigentlich, wenn man ehrlich ist, da schon in die politische Entscheiderebene. Das heißt, die Politik muss eigentlich hier ganz, also ist eigentlich gefragt. Das heißt, Schulleitungen wissen teilweise eigentlich schon relativ genau, welche Zustände zu Hause herrschen. Und die wissen auch, dass sie eigentlich wahnsinnig gerne und würden auch wahnsinnig gerne einfach Schülerinnen und Schülern so ein Gerät mit nach Hause geben, wie so ein Schulbuch halt auch. Nur sind einfach die Gelder gerade nicht da, um das zu finanzieren. Okay. Und das ist etwas, wo die Politik einfach gefragt ist, jetzt wirklich eben nachzulegen. Und wenn sie halt, also wenn ihr zumindest was verstanden haben sollte aus der Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, dass eben Bildungskapital das Kapital der Zukunft ist und dementsprechend an der Stelle nicht sparen sollte.
Genau, und das Thema soziale Ungleichheit genau dadurch nochmal immens verstärkt wird. Also wer wirklich ein Interesse daran hat, einen Ausgleich zu schaffen, man wird es nie komplett ausgleichen, aber zumindest eine Bestrebung hat, der sollte gerade darauf achten, weil natürlich, und da kamen auch ein paar Fragen von Leuten rein, das Thema Homeschooling, da profitieren momentan diejenigen davon, die entweder älter sind, die digitale Kompetenzen schon mitbringen oder zumindest Tool-Kompetenzen, die so ein bisschen die Art des freien Lernens schon können. Aber ich sag mal, all die Jüngeren, dann diejenigen, deren Eltern komplett selber noch irgendwie arbeiten müssen und vielleicht sogar außerhäusig, also überhaupt gar nicht diese Begleitung haben, dann den entsprechenden Bildungskontext nicht verfügen oder sprachliche Fähigkeiten verfügen. Das sind die komplett Abgehängten genau in dieser Phase. Und da wird es wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das auch wahnsinnig schwer sein, das gleichsam wieder aufzuholen. Also wie siehst du das? Also diese Schere zwischen den Privilegierten, die unterstützt werden können und alles haben und machen und diejenigen, die so ein bisschen alleingelassen werden. Und kann man sowas dann wieder aufholen?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe schon viele Beiträge zu den letzten Tagen darüber gelesen dass es eben eine Erhebung gab, dass in so einem in so einer Zeitphase, wo Unterricht entfällt, es gab schon so einen Fall in Europa, ich habe da einen Beitrag gelesen, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, aber Fazit der ganzen Geschichte war, dass es eben nachträglich auf jeden Fall Folgen hatte für die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schon benachteiligt waren. Ich glaube schon auch, dass es da was gibt. Ich glaube aber nicht, dass es dramatisch sich von dem unterscheidet, als im Vergleich zu regulären Unterricht. Mhm. Das Einzige, was jetzt hinzukommt, ist, dass zum Beispiel Homeschooling zum Teil gar nicht stattfindet. Also ich habe Schülerinnen und Schüler, die sagen, Herr Mihailovic, ich muss zu Hause einfach mithelfen. Ich habe Geschwister, meine Mutter geht arbeiten, Vater ist vielleicht nicht da und jetzt muss ich aber einen Haushalt zu Hause schmeißen. Das heißt, die kann gar nicht irgendwas mit Schooling machen, die muss gucken, dass jetzt einfach die Bude steht und alles läuft. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich dann merke, okay, da sind mir einfach die Hände gebunden, was soll ich denn da machen? Ja? Ja. Ich glaube, das wird an ganz vielen Orten auch so der Fall sein. Oder dass eben halt mehrere Personen in einem Raum drin sind und gar nicht ansatzweise irgendwas von Homeschooling laufen kann, weil gar die Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben sind, dass jemand überhaupt ansatzweise lernen kann. Das heißt, es gibt schon viel, was jetzt an Benachteiligung wird es auf jeden Fall jetzt viel geben. Und ich glaube auch, dass es Auswirkungen haben wird. Aber jetzt von diesem Ansatz her, dass dadurch das irgendwie, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass mit dem Verständnis von Lernen einfach. Und ich weiß, dass das Verständnis von Lernen, dieses Silo-artige, ich fülle was hinein, dass das noch sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, dass bei den Leuten auch dann diese Angst da ist, dass jetzt einfach ein Teil von dem Silo nicht so befüllt wird, weil es aber jetzt gerade nicht befüllt werden kann. Und ich glaube eben, deswegen glaube ich nicht, dass so dramatisch in dem Bereich sein wird, weil ich einfach Lernen so nicht verstehe. Und wenn ich eben sage, wenn du weißt, wie du lernst und wie du Sachen beibringen kannst, dann kannst du relativ zügig Dinge einfach aufholen und nachholen und wirst jetzt dann nicht dramatische Verluste erfahren in der Zeit. Aber ich glaube eben, dass das eben das Lernverständnis, was ich einfach mir so vorstelle, dass das einfach nicht so weit verbreitet ist. Oder zumindest, sagen wir es mal so, es müsste noch weiter verbreitet sein. Ich würde mir mehr wünschen.
Ja, also ich würde es ja auch so formulieren zu sagen, die Krise könnte jetzt ein anders sein, überhaupt generell mal über Lernen anders nachzudenken, weil es sozusagen nochmal viel, viel stärker dieses siloartige Ansatz nochmal vor Augen führt. Also dadurch, dass es nochmal verstärkt wird. Und ich hoffe auch, dass die Schulen sich derzeit überlegen, ob es dann nochmal spezielle, es gibt ja so einen Bereich wie Intensivunterricht, Förderkurse, in diese Richtung, ob man dazu auch nochmal jetzt genau explizit im Zuge dieser Krise was sich überlegt. Also auch da ist aber dann wieder Feedback gefragt. Also und eine Lernstandserfassung. Also auf welchem, also es ist ja schon so, ich brauche ja schon so einen gewissen Lernstand, auf dem ich mich befinde, zumindest bei vielen Fächern, sei es in der Mathematik. Also wenn ich vorher den Schritt nicht verstehe, kann ich den nächsten nicht erlernen. Da ist es noch relativ einfach, bei anderen Dingen wird es schon komplexer. Aber ich hoffe mal, dass die Schulen da jetzt auch so ein bisschen schon vorausdenken bei all den aktuellen Problemen, die sie ja natürlich auch lösen müssen.
Ist halt immer so eine Frage der Zuständigkeiten halt auch. Weißt, also wir sprechen von einem System, wo einfach doch die meisten erstmal versuchen, allein ihre Zuständigkeiten einfach zu erfüllen und da schon eigentlich relativ viele Herausforderungen haben. Und jetzt dann noch einmal selbst zu sagen, also erstens ist es nicht so weit verbreitet, dass Leute von sich aus sagen, ich denke jetzt mal weiter in Bereichen der Verantwortlichkeit, die vielleicht jetzt mir eigentlich nicht zustehen, weil einfach an sich ja schon die Ressourcen für das Notwendige nicht da sind. Drum glaube ich, dass jetzt nicht an allen Stellen jetzt so ablaufen wird, wie du es wünschst und vorstellst. Also ich befürchte, dass nicht so sein wird.
Wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. Es war eher ein Wunsch, den ich formuliert habe. Du hast ja gerade selber gesagt, du bist Lehrer, selber musst du Homeschooling vorbereiten und aber auch durchführen mit deinen Kindern. Wir hatten tatsächlich so auf Twitter und auf Facebook so die dringendsten Fragen war, also eine hier, wie kann ich als Vater und Homeschool-Teacher dreier Kinder, Teilzeiterzieher in der Notbetreuung und Student in Prüfungsvorbereitung in einer Person die nächsten Wochen überleben, ohne den Verstand zu verlieren?
Ich weiß es natürlich nicht. Ich sage immer nur, wie ich es mache und dann kann man schauen, ob es irgendwie für einen passt oder nicht passt. Ich mache es wirklich so, dass ich dann einfach mich aufs Wesentliche berufe und das Wesentliche ist immer noch der Kontakt zu meinen Kindern. Das heißt, ich klappe das Ding hier zu, leg die Geräte hier weg, gehe raus, wir gehen an die Dreisamen, wir lassen Steine flippen, wir quatschen miteinander, wir zeichnen ein TikTok-Video auf oder jetzt gestern wollten sie einen Podcast jetzt starten Dann habe ich sie einfach unterstützt, wie, dass sie sowas ins Leben rufen. Das heißt, also ich versuche viel mit meinen Zeit, mit Kindern, mit meinen Zeit, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, um möglich, weil das ist etwas, was mich gesund hält. Und ich habe es gestern, glaube ich, schon an einer Stelle mal gesagt, beim anderen Gespräch. Ich merke gerade, dass meine Kinder mich stärker fordern. Also fordern im Sinne von, die wollen von mir umarmt werden und die umarmen mich auch viel mehr als vorher. Und das ist etwas, wo ich dann merke, okay, es ist noch einmal, es ist eine Krise. Wir befinden uns in einer Krise, in einer historisch Einmaligen gerade. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen dieses, wie ich funktioniere, wie kann ich weiterhin funktionieren, vielleicht ein bisschen nach hinten rücken und eher zu schauen, wie geht's uns gesundheitlich, wie geht's uns menschlich eigentlich gut und das eher so in den Vordergrund zu schieben. Vielleicht könnte das eine Antwort auf deine Frage sein.
Mhm. Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Wir sind zum Glück in der glücklichen Lage. Also meine Frau ist eigentlich in der Situation, sie muss selber Homeschooling auch anbieten und betreut hauptsächlich auch das Homeschooling der Kinder, wobei unsere Kinder schon so groß sind, dass zumindest einer der beiden das komplett selbstständig hinbekommt. Nichtsdestotrotz merkt man schon, es ist ein Kraftakt und das kann sie, glaube ich, auch nur machen, weil sie selber nur eine halbe Stelle an dem Punkt hat. Und was dann hilft, wenn man tatsächlich in der glücklichen Lage ist, zu zweit Kinder irgendwie zu betreuen, dann zu versuchen, das möglichst den anderen zu entlasten. Also man muss ja nicht alles in Homeschooling zusammenbuttern. Man kann zum Beispiel all die anderen Arbeiten, die sonst auch noch anfallen, mit übernehmen. Wie du sagst, dann auch eher mal rausgehen, andere Beschäftigungen machen. Und wenn man jetzt tatsächlich komplett alleine ist, da würde ich dir auch recht geben zu sagen, das ist eine einmalige Situation, die wird jetzt vielleicht noch einige Wochen und Monate sicherlich in dem Umfang vielleicht so laufen. Aber das ist, wie du sagst, einmal im Leben bisher, hoffe ich, toi, toi, toi. Und dann ist es einfach so, dass Dinge darunter leiden. Und dann muss man Prioritäten setzen. Und ich glaube, das Wohl der eigenen Kinder geht in dem Fall dann manchmal einfach vor. Aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich Existenzängste hat im Jobbereich, ist das auch einfach gesagt. Also das ist ganz knifflig. Wichtig ist, glaube ich, wenn man merkt, man ist völlig überfordert, man ist an den Grenzen seines Tuns und so weiter und ist verzweifelt, dann lieber extern einfach Hilfe suchen. Ich glaube, es gibt ganz viele Angebote im Netz und darüber hinaus, telefonisch, psychologisch. Und wenn es einfach nur mal das Herz ausschütten ist, an der Stelle, also bevor ihr den Verstand verliert, da euch wirklich konkret Hilfe suchen und Leute suchen, die euch von außen mit unterstützen können. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige an der Stelle. Und ansonsten, die Balance kann man, wie du sagst, das kann man nur selber definieren, wie man das macht. Man kann nicht plötzlich, also man kann nicht mehr als 100% geben am Ende des Tages. Und das ist auch nicht gesund.
Also ich habe für mich immer so einen Punkt, ich weiß nicht, wie man diesen Punkt nennt, vielleicht gibt es ja einen Begriff dafür. Ich habe immer relativ viele Ansprüche an mich selbst und möchte eigentlich irgendwie alles zeitig und gut erledigen. Und manchmal gibt es so einen Punkt, wo ich merke, das schaffst du nicht mal mit 5 Leben, schaffst du das, was da einfach ansteht. Und wenn der Punkt erreicht ist, wo ich das erkenne und zu mir eingestehe, dann kommt so ein gesunder Moment, wo ich dann denke, drauf geschissen, ey, weißt du, machst das, was irgendwie passt und der Rest passt halt dann nicht, geht halt nicht, fertig, es geht einfach nicht. Und dann wird es wiederum, dann pendelt sich wieder ein, dass es gesünder wird. Aber bis zu dem Punkt hin mache ich manchmal viel zu lange, viel zu viel. Und eigentlich müsste man auf den Punkt früher irgendwie erreichen.
Absolut. Also da versuchen, auf sich zu hören und am Ende auch mal Nein zu sagen. Das ist, auch wenn es nicht einfach ist. Man kennt es. Du hast vorhin, was mir gerade noch einfällt, das Thema Peer-to-Peer. Da würde mich tatsächlich interessieren, es gibt ja im normalschulischen Laufbetrieb gibt es ja auch sowas wie Tutoring und so weiter. Weißt du von irgendwelchen Schulen oder so, die das tatsächlich auch nutzen, so dass ein paar ältere Schüler, die vielleicht besonders fit sind, momentan so ein bisschen ihre Hilfe anbieten oder kriegst du da so gar nichts mit?
Das gibt es an allen Schulen, gab es auch schon vorher, dass das tatsächlich dann eben aus dem Oberstufenbereich oder ältere Schüler aus der Mittelstufe untere, jüngere Schüler betreuen. Da gibt es verschiedene Konzepte von Paten bis über manchmal auch fachlich, dass man sagt, so Medienkompass, wo dann irgendwelche Tutoren ausgebildet werden, die dann im Bereich Medienbildung einfach Schulungen geben. Also all das gibt es schon. Was ich eher meinte, ist so dieses in der eigenen Klasse, im eigenen Kurs, wenn man sich zum Beispiel auf Prüfungen oder sowas vorbereitet oder aufs Abitur oder Abschlussprüfung der Realschule, dass man da ist meistens so der Punkt, wo man so erst einmal so richtig, richtig intensiv arbeitet. Und dass man da eigentlich so eine Setting aufbaut, was man dann später im Studium oder in der beruflichen Laufbahn einfach dann wieder braucht. Das heißt, echtes kollaboratives Arbeiten. Und das muss man tatsächlich einfach einmal gelernt haben. Das heißt, dass du sagst, du hast so diese Review-Geschichten von Texten, dass Leute sich gegenseitig korrigieren und Verbesserungsvorschläge machen. Also wirklich echte kollaborative Arbeit ist, glaube ich, etwas, was eigentlich so gemacht werden muss in der Schule. Weil ich der festen Überzeugung bin, das wirst du einfach morgen immer mehr und mehr und mehr brauchen. Ich meine nicht kooperativ, sondern kollaborative Arbeit. Mhm.
Wie würdest du da nochmal den Unterschied sehen?
Also Kooperation ist, dass ich vielleicht gemeinsam ein Produkt herstelle und dann sagen wir mal, du machst den Text und ich mache das Plakat. Und Kollaboration wäre erstmal gemeinsam alles irgendwie an verschiedenen Stellen durchlaufen, besprechen und dran arbeiten. Das heißt, der Prozess wird gemeinsam erarbeitet und reflektiert. Und nicht diese Trennung in einzelne Bestandteile, die dann du beiträgst, nicht beitrage. Also nichts Additives. Mhm.
Gibt es aus deiner Sicht momentan hilfreiche Anlaufstellen für Lehrerinnen und Lehrer, wo sie sich hinwenden können bei Fragen, wie sieht überhaupt die Betreuung von Lehrerinnen und Lehrern aus, also über die schulinterne Institution? Welche Rolle spielt vielleicht das Kultusministerium? Bieten die Hilfe an oder gibt es sozusagen auch selbstorganisierte Hilfen? Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps und Link-Tipps oder Personentipps.
Also ich kann tatsächlich allen nur empfehlen, dieses Internet zu gehen. Es ist so witzig. Ich weiß nicht, also ich habe mal vor, weiß nicht, wie viele Jahren hatte ich mal einen Platten am Auto und dann stand bei der Autobahn an der Seite und die sind echt irgendwie ausgerastet, weil die Leute mit 200 km/h vorbeigefahren sind, die Kinder oben so platziert und meine Frau nicht stand danach, was machen wir jetzt? Dann hat jemand angehalten und hat uns gefragt, wieso wir den ADAC nicht rufen. Und dann dachte ich so, ich bin sogar Premium-Mitglied. Ey, ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, ADAC zu rufen, ja, weil ich mit der Situation irgendwie völlig überfordert war. Ja. Und ich glaube, dass manchmal das auch so der Zustand sein könnte gerade, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass im Internet einfach Menschen da sind, die einfach schon Ahnung haben und Dinge schon wissen und können und dass sich mit denen einfach austauschen könnte, vernetzen könnte. Und ich glaube, das könnte jetzt so ein guter Anlass sein, das Internet für sich zu entdecken. Vernetzung für sich zu entdecken, die Kultur des Teilens für sich zu entdecken und sich da reinzuarbeiten. Weil bei allen tollen Sammlungen auf Internetplattformen und Seiten, was für tolle Blogbeiträge und Tools und so weiter es gibt, glaube ich, dass immer noch das, was jetzt du und ich so in den letzten Jahren für uns erarbeitet haben, diesen Prozess kann dir keiner abnehmen. Das heißt, dieser Prozess, der dauert einfach, der ist komplex, der ist anstrengend, der ist lange. Den kann man auch dementsprechend auch schnell und langsam für sich gestalten. Aber den muss einfach jeder gehen. Und jetzt wäre, glaube ich, eine günstige Möglichkeit, ein günstiger Zeitpunkt, diesen Prozess zu beginnen. Das heißt, ins Netz reinzugehen und Kultur der Digitalität zu erleben. Mhm.
Trotzdem gefragt, diejenigen, die bisher noch nichts mit Internet und so weiter am Hut hatten, gibt es wahrscheinlich nur noch wenige, aber tatsächlich so diesen ersten Schritt. Also wo begebe ich mich vielleicht im ersten Schritt hin? Weil Internet ist natürlich sehr, sehr groß. Gibt es irgendwie Communities, zu denen empfehlen kannst? Gibt es Akteure, gibt es Seiten mit Sammlungen, wo man zumindest mal so den Einstieg findet?
Also den Einstieg, es gibt verschiedene Plattformen, die sie jetzt gerade auftun. Ich gucke ganz kurz, bevor ich jetzt das irgendwie vergesse, weil ich glaube, eine jetzt, die sie gerade neu gebildet hat.
Wir könnten ja auch im Nachgang im Text die Links geben, aber wenn du sie auch nennen kannst, schon können wir es auch machen.
Also es gibt einmal vom Beat Döbeli aus der Schweiz, der hat irgendwie das ziemlich Geiles aufgesetzt, wo relativ viel auch didaktisch, pädagogisch, technisch aufgelistet wird. Mhm. Es gibt jetzt im Deutschen gibt es eine Initiative, die auch diese Nachbarschaftshilfe, glaube ich, gemacht hat, eben die sich, glaube ich, Ich lerne online irgendwie sowas, so eine Seite aufgebaut hat, wo sie auch so eine ähnliche Plattform jetzt bieten wollen, wo Leute eben so eine Anlaufstelle haben. Aber bevor ich das falsch sage, ich werde dir einfach die Links nachher sagen, kannst du die dementsprechend den Beitrag unten verlinken, dass die Leute einfach sehen, wo sie hinkommen können, wo sie da hinkommen. Und ich tatsächlich, der Philipp Wampfler hat für mich vor zweieinhalb Wochen, hat er eine YouTube-Serie gestartet, digitaler Fernunterricht oder Digi-Fernunterricht. Und da leitet er so Schritt für Schritt einfach Lehrer an, wie sie eigentlich so eine digitale Fernlehre aufziehen können. Von Tools bis über pädagogische, didaktische Reflexion. Das ist eigentlich eine super empfehlenswerte Reihe, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
Sehr, sehr gut. Abschließend gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, irgendwie, weiß ich nicht, einen Fehler, den man auf jeden Fall sich schon mal sparen kann, ohne ihn selbst zu erfahren. Ein super Tipp zum Einstieg, keine Ahnung, irgendwas, was dir sozusagen noch auf der Seele brennt für den ersten Durchlauf.
Also mein super Tipp wäre, dass man sich selber nicht den Druck aussetzt, jetzt alles können zu müssen und wissen zu müssen, sondern sich die Zeit nimmt, sich da reinzuarbeiten. Und noch den Beitrag, den ich mit dir geben werde, als Link ist von der Anja C. Wagner, den sie geschrieben hat, wo sie eben so eine Art so quick and dirty eine Zusammenfassung für Schulleitung und Lehrerin geschrieben hat, wie sie eigentlich jetzt in der Situation am besten, also wie die ersten Schritte aussehen sollten. Und sie bricht so wirklich runter eben auf dieses auch Prozess, auf diese Prozessebene, auf das Menschliche. Also die spricht ganz viele Punkte an, die jetzt wesentlich sind, auf die man achten sollte, wo ich das Gefühl habe, das nimmt so ein bisschen Druck raus und fokussiert so die Arbeit auf das, wo man sie eigentlich also die Energie einfach hin investieren sollte. Das ist ein sehr, sehr lehnenswerter Beitrag. Ich glaube, wenn man den gelesen hat zu Beginn, bevor man sich irgendwie mit alles irgendwie vertieft befasst, ich glaube, dass man einen guten Überblick hat. Oder falls jemand über die Osterferien Lust haben sollte, sich mit der Thematik noch näher zu befassen, dann sehr gerne das tolle Buch Routenplaner digitale Bildung.
Sehr gut, ja.
Das können wir empfehlen. Gibt es für 22,50 bitte beim netten Buchhändler ums Eck bestellen, die jetzt alle mittlerweile ja irgendwelche Kurierdienste engagiert haben. Man kann sich für 1,99 als E-Book runterladen oder es gibt es auch kostenfrei im Netz zu lesen. Und zwar hat jemand das eben geleakt und es ist ja sowieso unter freier Lizenz und hat eine Webseite aufgebaut, die, finde ich, optisch ansprechend ist, wo man das einfach dann kostenfrei sich lesen kann. Also das wäre auch so eine Sache, die ein bisschen länger Zeit braucht, um es durchzulesen, aber ich glaube, da kriegt man eine relativ gute Orientierung, worum es eigentlich langfristig hier geht.
Das kann ich hiermit bestätigen, der das Buch schon dankenswerterweise von dir bekommen hat. Kann ich eins zu eins so die Unterschrift runtersetzen. Vielen Dank, Dejan. Ich würde sagen, wir geben nochmal als Botschaft raus für alle, die jetzt zuhören. Ihr könnt nochmal Fragen im Nachgang stellen. Also gibt es noch Themen, die euch speziell interessieren, die euch beschäftigen? Wir haben ja jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragen, die gar nicht konkret waren, gar nicht gestellt. Ich weiß zum Beispiel sowas, was ist die richtige Videokonferenzlösung und so weiter. Würde ich aber jetzt an der Stelle nicht beantworten. Aber wenn euch solche Fragen einfallen, die ganz konkret sind, gerne an in dem Fall erstmal mich schicken, team@soziopod.de. Und dann schaue ich die nächsten Tage, was sich da so ansammelt. Wenn sich da viel ansammelt oder auch Vorschläge zu Themen, zu Expertinnen und Experten, mit denen ich vielleicht mal über einen Themenbereich sprechen soll, alles gerne an diese E-Mail. Ich versuche das alles so ein bisschen zu bündeln. Falls da nichts kommt, besteht offenbar kein Bedarf oder die Leute sind versorgt oder haben anderes zu tun, ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, das ist ja auch nur ein Angebot, temporär mit dem Glauben, dass das vielleicht irgendwas Kleines bringen könnte. An der Stelle, lieber Dejan, alles Gute nach Freiburg. Euch hat es ja auch so ein bisschen erwischt, ähnlich wie hier in Würzburg. Ja, und bleibt gesund und alles Gute und vielen Dank für deine Zeit.
Danke gleichfalls.
Dann auf bald. Tschüss.
Auf bald. Tschüss.